Ja, also ich muss sagen, wir haben das vorher nicht abgesprochen. Und Markus hat es als letztes ein E-Mail geschrieben. Ich bin gespannt, was der Herr euch für uns aufs Herz gelegt hat. Also, aber ich denke, um das nochmal kurz zusammenzufassen, ein Stück zurückzuholen für uns, mit was wir uns beschäftigt haben. Mir geht es wirklich darum, dass wir zum ersten Mal wirklich begreifen und da auch ermutigt darüber sind, wenn die Frage kommt, was machen wir denn hier eigentlich? Und ist das so richtig oder nicht richtig, Gemeinde zu bauen und Gemeinschaft zu haben? Das ist absolut und klar Gottes Absicht und Gottes Plan. Gott will das so. Und was ihr hier seid, das ist etwas von dem, was Gott will. Dass er euch das nicht rauben lasst. Das ist wichtig. Und ihr seid nicht eine weitere Gruppierung, die irgendwelche Veranstaltungen anbietet, sondern ihr seid ein Glied am Leib des Herrn, von unserem Herrn Jesus Christus. Und das soll wachsen und das soll gedeihen und das soll funktionieren. Darum geht es. Das ist diese wichtige Geschichte. Und jeder, der sagt, ich suche unbedingt, ich habe mich bekehrt, ich habe zum Herrn gefunden und ich will dort sein, wo ein lebendiges Glied an seinem Leib ist. Solche Leute, glaube ich und wünsche ich euch, dass euch solche Leute Gott zu euch schickt, dass ihr Leute, die zu euch kommen, dass ihr dann auch solche Leute daraus macht. Diese Sache mit diesem Ziel, wir haben ein Ziel, wir wollen Gemeinde bauen, weil wir damit den Herrn verherrlichen, weil wir damit diesem Ziel, was Gott möchte, Gemeinde zu bauen in der Ewigkeit, näher kommen, seine Brautgemeinde zu schaffen. Und was ein ganz, ganz wichtiger Teil ist, den ich bei der Zusammenfassung jetzt vielleicht nochmal mit sagen möchte, ich liebe diesen Vergleich, diese Gemeinde mit der Arche zu vergleichen, die Noah gebaut hat, um letztendlich die Schöpfung zu retten. Am Ende waren es 8 Menschen und von jedem Tier ein paar und von ein paar Tieren waren es ein paar Pärchen mehr, weil er wahrscheinlich auch noch ein bisschen Futter gebraucht hat. Ich weiß es nicht, warum das von den einen pärchenweise war, von den anderen waren es wohl 7 von einigen. Die Gemeinde ist das, was die Welt so dringend braucht. Nämlich einen Ort der Zuflucht, wo Menschen sind, die Antworten geben können auf diese Fragen dieser heutigen Zeit, wo es immer verwirrender, immer seltsamer wird. Und wir haben das ja auch verfolgt, gerade hier, Baden-Württemberg und so weiter, was mit dem Bildungsplan war und so weiter. Aber auch insgesamt, auch ohne diese Entwicklung mit diesem Bildungsplan, die Welt braucht die Gemeinde. Weil es sonst keinen Ort gibt, den die Finsternis am Ende nicht doch überwinden wird. Die Gemeinde wird die Finsternis nicht überwinden. Und dort heraus müssen Leute aufgefangen werden, müssen Leute ein Zuhause bekommen und sollen Leute Heilung, Wiederherstellung und natürlich auch Auftrag und Dienst herauswachsen. Das ist das, für was ihr steht, für was ihr arbeitet, für was Gott Gemeinde haben möchte. Und das ist absolut in Gottes Sinne, das ist Gottes Auftrag und das gehört zusammen. Und wie wir es vor uns zusammen durchgenommen haben, diese Gemeinschaft hat eine besondere Qualität. Das ist eben anders wie in einem Fußballverein, wo so die eine Interesse des Fußballspielens schon vereint, aber ansonsten macht jeder sein Ding, wie er es will. Und in der Gemeinde ist das anders. Und worauf ich jetzt noch ein Stück eingehen möchte, ist, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen dem, was sich zwischen mir und meinem Herrn abspielt und was sich zwischen mir und meinen Geschwistern abspielt. Die Gemeinschaft mit Gott und die Gemeinschaft untereinander sind, so möchte ich es mal vergleichen, wie eine Medaille. Das ist wie eine Münze mit 2 Seiten. Ich kann das nicht trennen und es funktioniert auch nicht. Die Gemeinschaft mit Gott und die Gemeinschaft untereinander ist, ja, das kann man nicht auseinandernehmen. Und von daher sagen wir das so, lehren wir das so, diese Entwicklung, die es da immer mehr gibt, dass da immer mehr Individualismus, immer mehr Abkopplung und ich und der Herr und das reicht mir schon und so weiter, das ist eine Illusion. Das wird am Ende, bin ich davon überzeugt, schief gehen. Und Wir wollen uns jetzt mal kurz ein bisschen unser Verhältnis zu Gott anschauen, wie das so gekennzeichnet sein kann oder was da ist, weil Gott ringt da nämlich genauso. Es ist nämlich nicht nur so, in dem Moment, wo wir vielleicht uns aus Gemeinschaft zurückziehen, wo wir wegen Verletzungen oder wegen unseren nicht aufgegebenen Eigenleben irgendwie unser Ding für uns machen wollen, wenn das irgendwie da ist, dann ist das auch bei Gott da. Und dann gibt es diesen Rückzug auch bei Gott. Und Gott stellt schon ziemlich zeitig, und da komme ich, wie wir das vorhin schon hatten, mit dieser, ist es nicht gut, dass der Mensch alleine ist, auch ganz am Anfang in der Schöpfungsgeschichte gibt es eine interessante Geschichte, wo wir was lesen, was, wenn wir ein Stück drüber nachdenken, wo du sagst, ey, was ist denn das? Ist das jetzt ein Widerspruch oder was ist denn das? Im 1. Mose 3, Vers 9 steht ein Satz, den wir vielleicht schnell überlesen können. Da rief Gott, der Herr, den Menschen und sprach, wo bist du? Vorausgegangen war der Sündenfall, vorausgegangen war diese Geschichte, dass Adam und Eva sich nicht, Gott nicht vertraut haben, so will ich es mal sagen. Gott nicht vertraut haben, sind reingefallen auf den Teufel und die Quintessenz, das Ergebnis war, dass sie irgendwo Angst hatten vor Gott, sich versteckt hatten. Einige haben gemerkt, dass sie nichts anzuziehen hatten und so weiter. Sie haben sich vielleicht geschämt. Und da steht dieser Satz und Gott sprach, wo bist du? Und ich würde mal behaupten, Gott muss nicht fragen, wo ich bin. Also Gott ist allmächtig, Gott sieht mich und diese Frage hat er eigentlich nicht nötig. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott nicht gewusst hat, wo Adam ist und dass er so ein bisschen Hilfe gebraucht hat, dass der Adam mal Hallo schreit. Oder wie das mir zu Hause oft passiert ist, wenn meiner Frau sagt, klingel mal mein Telefon an, ich finde es gerade wieder nicht. Ich denke, das hat Gott nicht gebraucht. Und wenn er das nicht gebraucht hatte, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ist dieser Satz irgendwie sinnlos in der Bibel oder er hat einen anderen Bezug. Oder er meint etwas anderes. Und ersteres schließe ich aus. Also sollten wir über zweiteres nachdenken. Er ruft nach etwas anderem. Und ich denke, dieser Ruf ist nicht zu sagen, jetzt weiß ich gerade mal kurz nicht, habe mal kurz weggeschaut und ich weiß jetzt nicht, wo der Adam ist, sondern Adam ist von Gott innerlich weggegangen. Er ist nicht, das Äußerliche war das, das spielt gar nicht so eine große Rolle. Adam ist innerlich weggegangen. Durch das Bewusstsein seiner Schuld, seines Ungehorsams, zu dem Bewusstsein, dass er etwas gemacht hat, was eigentlich in dieser Gemeinschaft so mit Gott nicht sein sollte, hat er gesagt, ehe es Ärger gibt, irgendwas passiert, ich muss erst auch mal ein bisschen abwarten, muss erst mal ein bisschen gucken, ich muss mich erst mal kurz zurückziehen. Und ich denke, diese Frage könnte man auch übersetzen vom Sinn her, was es meint, Mensch, also Adam, jeder Mensch von uns, Mensch, wo stehst du? Wo bist du in deiner Beziehung zu mir? Ich denke, das war die Frage, die Gott damit hat niederschreiben lassen. Dass Gott an uns die Frage stellt, wo bist denn du in der Beziehung zu mir? Wo stehst denn du? Vertraust du mir? Ich hatte vor uns von diesen Dingen gesprochen, mit dieser Qualität, die so eine gute biblische Gemeinschaft hat. Und da unter anderem eben auch dieses Thema Vertrauen und so weiter. Ich bin überzeugt, wir werden Menschen nicht vertrauen, wenn wir Gott nicht vertrauen können. Wir brauchen dieses Vertrauen zu Gott und wir müssen zuerst dort arbeiten, dass Gott mit uns gehen kann und sagen, Herr, du verändere mich und heile mich, mach diese Dinge in mir gut, dass ich, wenn ich dir vertraue, werde ich auch meinen Geschwistern vertrauen. Und letztendlich möchte ich das mal so sagen, lass dir mal die Frage stellen von Gott. Mensch, wo bist du? Wo stehst du in der Beziehung zu mir? Und es macht Sinn, auch ich stelle mir diese Frage ab und zu mal und sage, ja, wo stehe ich denn? Bin ich wirklich nah am Vorderherz Gottes, in dem Vertrauen, in der Sicherheit, dass er zu mir steht, dass er mir hilft, dass er den Platz, den er mir zugewiesen hat, bestätigt. Oder wenn ein anderer sagt, ich weiß gar nicht, wo mein Platz ist, dass er sagt, Herr, du wirst mir den Platz zeigen, wo ich hingehöre. Und ich pflege meine Beziehung zu dir, weil das macht mich stark in der Beziehung dann zu meinen Geschwistern. Im 1. Korinther 1, Vers 9 lesen wir, Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Also wenn uns Gott zur Gemeinschaft beruft, beruft er uns zuallererst zur Gemeinschaft mit ihm und daraus folgt die Gemeinschaft untereinander. Es funktioniert nicht, wenn wir keine Gemeinschaft mit dem Herrn haben. Und Gemeinschaft mit dem Herrn ist mehr wie nur stures, treues Bibellesen, dass du früh morgens eine Viertelstunde dir Zeit nimmst, deine Bibelkapitel runterliest und dann sagst, so, jetzt kann man Gott keinen Vorwurf mehr machen. Ich habe meine Pflicht abgeleistet. Das meint nicht Gemeinschaft. Gemeinschaft mit Gott meint, dass er mein Partner ist, den ich frage, an den ich mich wende, der zu mir spricht, bei dem ich Trost bekomme, bei dem ich Hilfe bekomme. Und das ist das, wonach Gott sich sehnt und wozu er uns laut diesem Korinthervers auch berufen hat. Zur Gemeinschaft mit sich, mit seinem Sohn Jesus Christus und mit dem Heiligen Geist. Das, was die Bibel uns zeigt, was das Evangelium aufgeschrieben hat, ist immer eine Einladung zur Gemeinschaft. Das ist das Wort Gottes. Es ist eine Einladung zur Gemeinschaft mit ihm und als nächstes auch natürlich eine Gemeinschaft untereinander. Ja, wir hatten vor uns schon diesen Vers aus Johannes 17, Vers 11, wo das auch rauskommt, wo ich glaube, dass da beides mit eingeschlossen ist. Die Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist und die Gemeinschaft untereinander, damit wir eins sind mit Gott, mit ihm und untereinander. Ich bin davon überzeugt, dass das Verhältnis zu unserem Vater im Himmel das Fundament ist für unsere Gemeinschaft untereinander. Ich denke, wenn wir Gemeinschaftsprobleme untereinander haben, macht es Sinn, dass wir zuerst uns zu Gott wenden. Zuerst Licht werfen lassen auf das Verhältnis, was wir miteinander haben, zu unserem Herrn. Das, glaube ich, sollte zuallererst stimmen, wenn wir, wie ich das vorhin schon sagte, wenn wir Gefahr laufen, uns zurückzuziehen, wenn wir Gefahr laufen, beleidigt zu sein und auch noch, will ich mal sagen, der Meinung sind, das ist jetzt mein gutes Recht, beleidigt zu sein, dann denke ich, haben wir auch ein Problem mit unserem Verhältnis mit Gott. Weil unser Vater im Himmel wird immer darauf aus sein, dass wir nicht die Gemeinschaft verlassen, sondern dass in Gemeinschaft Lösung und auch Trost und Hilfe und Unterstützung kommt. Es lässt sich bei Gott nicht auseinandernehmen, dass er unser Vater ist, dass er unser Haupt ist und dass er eben auch der Stifter unserer Gemeinschaft ist. Das ist das, was ich aus dem Wort Gottes sehe, was wir seit Jahren leben und auch genießen. Und in letzter Zeit bin ich da auf diesem Gebiet ein ganzes Stück auch wieder, ja, manchmal gibt es so Fenster, die Gott immer wieder mal neu aufmacht und so. Und gerade bei diesem Thema Vaterschaft habe ich in letzter Zeit einiges so geforscht und Gott hat mir so einiges gezeigt um mich selber. Und ich habe mich ein Stück bemüht, das Vertrauen zu meinem Vater im Himmel wächst. Das ist mir an manchen Stellen nicht immer leicht gefallen, weil das auch mit meiner Vergangenheit zusammenhängt, Vertrauen zum Vater zu haben. Und ich muss sagen, fast automatisch hat mich dieses Nachjagen nach meinem Vater, das sagen, ich muss da mehr finden, ich muss da mehr wie nur ein Dienstverhältnis haben zu meinem Vater. Das reicht mir nicht, das macht mich nicht sicher genug. Und automatisch dieses Nachjagen, dem Heiligen, meinem Papa nachjagen und ihm auch finden in meinen Zeiten, wo ich einfach Bibel lese, wo ich im Wort studiere, wo ich bete oder wo ich Zeit verbringe, ihm Lieder zu singen, ganz alleine, bei mir zu Hause, in meinem Arbeitszimmer, wie ich gemerkt habe, wie mich das automatisch auch in meiner Gemeinschaft zu meinen Geschwistern sicherer macht, obwohl ich darum gar nicht gebetet habe. Es war einfach eine Frucht dessen. Ich sage, Mensch, ja, das ist gut, hier in der Gemeinschaft zu sein, hier mit den Leuten zusammen zu sein. Und es hat mich auch richtig ermutigt in den Herausforderungen, zu sehen, wie Gott am Ende seine Gemeinde baut, wie Gott verantwortlich ist, wie Gott Dinge tut, wie Gott sich kümmert, einfach Glauben zu haben. Ich habe die Erfahrung gemacht in dem Nachjagen, dass ich dem Herrn, dass ich Acht gegeben habe, in letzter Zeit auch wieder mir neuen Schub gegeben, neuen Ruck gegeben habe, dem Vater nachzujagen, habe ich gemerkt, wie auf einmal mein Glauben und meine Sicherheit wächst und auch meine Hoffnung. Und oftmals ist es so, dass wir zum Beispiel beim Thema Gemeinschaft oder so oder manchmal ein bisschen Hoffnung aufgeben und sagen, ob das wird, ob das jemals wird, ob sich da jemals jemand ändert. Und es ist, du bist schlecht beraten, wenn du deine Hoffnung setzt auf den Fortschritt, den andere deiner Meinung nach machen müssten. Vielleicht auch hast du Freunde oder bist mit Leuten im Gespräch oder hast schon manchmal jemandem einen Tipp gegeben. Und du sagst, na, wenn der vorwärts kommt, dann habe ich auch Hoffnung, dass Gemeinschaft funktioniert. Ich glaube, diese Quelle von Gemeinschaft ist sehr dünn, weil uns Menschen immer wieder enttäuschen oder selbst meine eigene Fähigkeit, mich positiv zu entwickeln, ist aus meiner Kraft ganz dünn. Die Hoffnung, dass es vorwärts geht, auch mit mir und mit jedem von euch, die Hoffnung müssen wir aus der Quelle Gottes schöpfen, weil wir können uns nicht selber verbessern, sondern wir werden verbessert durch die Gegenwart Gottes. Die Bibel sagt an einer Stelle, dass wir verändert werden schon alleine dadurch, wenn wir ihn anschauen. Was heißt ihn anschauen? Solche Lobpreiszeiten zu haben, miteinander oder alleine zu Hause. Und wer kein Instrument spielt, da legt halt mal eine CD ein oder irgendwas. Es gibt kreative Möglichkeiten. Man kann den Herrn begegnen in seiner Zeit. Und jeder auch, wie er es macht. Die einen gehen vielleicht mal irgendwo spazieren und ich bin am liebsten auf meinem Zimmer und bin für mich alleine. Das mag jeder machen, wie er will. Aber wir brauchen diese Geschichte, weil auch in diesem Bewusstsein, wenn ich an meiner Beziehung zum Herrn arbeite, dann arbeite ich eigentlich gleichzeitig an unserer Gemeinschaft. Oftmals arbeiten wir in der Gemeinschaft und wollen was gut machen und dort haben wir einen Brandherd und dort haben wir einen Brandherd und dort laufen uns die Pferdeln davon und dort ist wieder der Zaun eingefallen und du wirst gar nicht fertig in der Gemeinde, nur für Ruhe und Frieden zu sorgen. Und Gott sagt eigentlich, lass mich mal sorgen. Lass mich mal sorgen. Weil du brauchst vielleicht in manchen Dingen brauchst du eine Erkenntnis über dich selber oder für irgendeinen Bruder oder Schwester brauchst du Barmherzigkeit. Oder irgendwas anders. Und das kommt aus dem Verhältnis mit dem Herrn, wie ich das erlebt habe. Wir haben ja seit langem, erzähle ich mal so ein Beispiel, seit langem haben wir ja, wer uns ein bisschen kennt, auch bauliche Sachen, die uns ganz schön anhängen. Und wir haben ja, uns fehlt die Toilettensalbung, wir haben ja unsere Kläranlagen noch zu bauen und alles. Und da haben wir seit wir die Immobilie gekauft haben, mit den Ämtern Sorgen und noch keine Baugenehmigung und alles. Und wir hatten vor 14 Tagen oder wann eine Fasten- und Gebetszeit gehabt. Und wir hatten kurz zuvor die ganzen wieder mal so einen Antrag abgegeben für wasserrechtlichen Genehmigungen und ich weiß nicht wie viel und alles. Und ihr werdet es nicht glauben. Freitag im Postkasten, zum Beginn unserer Fasten- und Gebetszeit, liegt ein Brief von der Wasserbehörde drin mit einer Absage, fasse ich mal zusammen. Also wieder ein negativer Bescheid. Und normalerweise hätte ich da wieder Angst gekriegt und gemacht und sagt, ach Gott sei Dank, haben wir jetzt Fasten- und Gebetszeit. Wir haben ein Problem. Die ganze Gemeinde muss beten und wir haben immer noch keine wasserrechtliche Erlaubnis. Und der Jan, Mitältester, hat mich angerufen, was macht man jetzt alles und so weiter. Und ich hatte durch diese Zeit, dass ich durch eine Phase gegangen bin, dass ich gesagt habe, ich will näher an meinen Papa kommen. Ich will dort mehr haben. Und ich selber habe den Brief gar nicht geöffnet. Jan hatte den geöffnet und Hilfe und ja, dann wollen wir gleich alle beten. Es ist jetzt gleich für unser Wochenende, unser Thema. Und mir schoss es durch den Kopf. In dem Moment, das werde ich nicht zulassen, dass die Fasten- und Gebetszeit, wo wir geistliche Dinge voranbringen wollen, dass jetzt wieder alle Kraft in diesen blöden Bau fließt. Und ich sage, John, leg den Brief in mein Fach, lass den liegen, wir reden am Montag drüber. Hinterher habe ich gedacht, das ist gar nicht meine Art, ich bin eigentlich nur Angsthase. Ich dachte, wo kommt denn das jetzt her? Ich habe gesagt, lass das liegen, Gott hat eine Lösung. Und die Lösung kommt später, wenn wir uns auf den Herrn konzentrieren, wird das Abfallprodukt sein, diese wasserrechtliche Genehmigung, es wird was kommen. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich habe gemerkt, das ist nicht typisch meine Person. Ich bin eigentlich wesentlich ängstlicher aufgestellt und zumindest muss ich dann mit verschiedenen Leuten reden und bin dann froh, wenn wir uns gegenseitig ein bisschen wieder runterschaukeln und beruhigen und es ist am Ende alles menschlich. Aber da habe ich gedacht, Mensch, wo kommt denn das her? Und das kommt daher, sagt, Papa ist da, der Vater ist da, der besorgt, der wird es machen. Wie meine Kinder, die machen sich keine Platte, die warten nur aufs, wann ist denn der Ruf zum Abendbrot? Wie das Geld verdient ist und wie das Brot auf den Tisch kommt. Unsere kleinen Kinder machen sich da keine Platte. Und so ist das auch, das sind so Früchte, wenn wir unser Verhältnis mit dem Herrn, wenn wir da Wert drauf legen, wenn das Qualitätszeiten werden mit unserem Herrn, dann wird das einen automatischen Rückschluss geben auf unsere Gemeinschaft untereinander. Das wird automatisch Verhältnisse hervorrufen, wo du vielleicht sagst, früher hat mich das genervt, heute bin ich barmherzig. Wo du sagst, Mensch, normalerweise bin ich da immer wieder V1 durch die Decke gegangen. Auf einmal war das anders. Oder irgendjemand findet seine Uhr und sagt, ach schön, jetzt kann ich mal drauf gucken, bin ich wieder pünktlich. Könnte auch eine Frucht sein von dem, was einfach kommt vom Herrn. Und ich möchte euch da auch ermutigen, weil dieses Konzentrieren, wenn wir uns auf Gemeinschaft einlassen und sagen, hier braucht's auch viele Herausforderungen, dass wir das macht's einfach. So möchte ich das mal sagen. Zuerst das aufzubauen, dass wir alle stark sind im Herrn, dann macht's Gemeinschaft auch einfach, weil dort einfach der Ort ist auch von Offenbarung. Und von Hilfe, wo Gott auch mit uns reden kann. Und dann gibt es vielleicht etwas, wenn dich jemand auf deinen wunden Punkt angesprochen hat, wo du vielleicht immer dich dann beleidigt zurückgezogen hast und das war dann wieder die Phase, wo du ein Vierteljahr in der Gemeinde gar nichts gemacht hast. Ja, und vielleicht kommt mal der Punkt, wo dich jemand anspricht und sagt, naja, aber jetzt mal mit mir beten. Ich sage, wo kommt denn das her? Früher war ich immer beleidigt. Und jetzt war die Reaktion ganz anders. Da ist da vielleicht mal jemand da, der sagt, hey, oder was denkst du, was es sein kann? Vielleicht ist es was aus meiner Vergangenheit. Komm, wir treffen uns mal. Also deswegen, es ist mühselig und ich würde fast sagen aussichtslos, Gemeinde und wirklich Gemeinschaft zu bauen, wenn wir nicht auch parallel und konsequent und Gemeinschaft bauen mit unserem Herrn. Das ist untrennbar miteinander verbunden. Ich möchte noch auf etwas eingehen, eine praktische Sache zu unserem Verhältnis untereinander und dann möchte ich das abschließen damit, dass eigentlich Gemeinschaft ein Instrument von Gott ist, wo Gott auch noch mehr Absichten hat, wie nur einfach mal Brautgemeinde oder so. Das ist eine Riesenabsicht und das ist das ultimative Ziel, aber es gibt ja da ein paar Stationen, die auf dieser Erde hier noch stattfinden. Aber bevor wir dorthin kommen, würde ich gern etwas, ein bisschen eine Warnung aussprechen und etwas ansprechen, was vielleicht dem einen oder anderen, muss sagen, weh. Aber ich denke, das gehört dazu, weil ich habe etwas gelernt und wir haben etwas, ja, und ich denke auch ein bisschen empfangen, wo wir auch gebetet haben vorher. Wir hatten uns auch getroffen mit Axel und Christiane und ich denke, es gibt ein Problem, was in unserer Gemeinschaft uns sehr, sehr belastet. Das ist das Problem mit der Fassade. Ich möchte das einfach mal so ansprechen und denke, dass es eine beliebte Geschichte ist, wo wir alle so hier und da unsere Probleme haben. Unser Verhältnis zu unseren Geschwistern ist manchmal eben davon geprägt, dass wir eine Fassade haben und manche stecken viel Arbeit in ihrer Fassade. Und Ich glaube, dass du viel Arbeit in deine Fassade, nach außen irgendwie was darstellen, dass ja nichts anbrennt. Wenn wir eben zum Beispiel dort an der Stelle wirklich nicht das Verhältnis zu unserem Herrn haben, ist es fast und wir nicht wirklich als Rebell und immer schnell aus Gemeinschaft rausgehen. Es gibt ja so manche Leute, die kommen an dünne Stellen und dann ganz schnell, dann sind die anderen schuld. Das ist also die böse Gemeinde, wo es gar keine Liebe gibt. Und dann finde ich die nächste Gemeinde. Und ich denke, diese Geschichte könntest du hier in diesem frommen ländlichen Raum wahrscheinlich viele Gemeinden finden, bis du da ganz durch bist und wieder bei der einen angelangt bist. Also das ist so die eine Variante. Und die andere Variante ist, gute Miene zu bösen Spiel. Ich habe da so eine Fassade und dann geht das. Und die Fassade bleibt lange eine Fassade und man lässt nicht hinter die Fassade gucken, eben wenn man das Verhältnis zum Herrn auch ein bisschen vernachlässigt. Weil aus dieser Geschichte kommt dieser Glauben und auch diese Sicherheit, das ist nicht etwas, wo es für mich gefährlich wird, sondern dann können wir in der Gegenwart Gottes entdecken, das ist etwas, wo Gott uns heilen und wiederherstellen und stärken will, damit wir kompatibler werden für Gemeinschaft. Und wir hatten beim Beten so ein Bild gehabt, das hat mich ein Stück beschäftigt, wo wir für unseren Einsatz gebetet haben. Da habe ich ein Baugerüst gesehen mit so einer ganz komfortablen Bauplane. Das gibt es manchmal bei ziemlich teuren Bauwerken, wenn der Staat was baut oder so, Sachen, die relativ lange dauern, was weiß ich, Restauration von irgendeinem Schloss oder von irgendetwas, dann macht man sich manchmal die Mühe und druckt auf die Bauplane im Maßstab 1:1 das Gebäude schon mal drauf. Und wenn es vielleicht mal mitten in der Stadt steht, wo so ein historischer Stadtkern ist, oder man sagt, Mensch, so ein Bauplatz, das geht 3 Jahre, das können wir uns einfach nicht leisten. Oder das sieht irgendwie auch für unsere Gäste blöde aus. Und dann gibt man offensichtlicherweise, ich weiß nicht, was so eine Bauplane kostet, aber man gibt offensichtlicherweise schon eine Menge Geld aus und druckt eine Fassade 1:1, wie es mal fertig ist. Und hängt die außen an das Baugerüst. Und da gibt es Qualitäten von so einem Druck, die sind, wenn du 100 Meter wegstehst, denkst du, oh, ist das saniert? Und dann gehst du 50 Meter und sagst, ach nee, ist eine Plane, weil du hörst ein bisschen flattern. Erster Eindruck, schön, könnte man so lassen. Erster Eindruck, es passt doch alles nach außen. Die Leute kommen von Weiden und alles, aha, passt genau in die Häuserfront, oh, das wird aber schön und das sieht gut aus, fügt sich architektonisch sanft in den Baukomplex ein. Und es ist am Ende eine Fassade. Und in unserem zwischenmenschlichen Zusammenleben ist das Leben manche von uns gerne so oder manche leben in manchen Gebieten so. Es gibt Leute, die ist es wirklich, da ist ihr ganzes Leben eine reine Fassade. Und es gibt manche, da ist an manchen Stellen nur eine Fassade. Das sind Teile in Ordnung gebracht und Teile noch nicht. Und das hängt zusammen, denke ich oftmals, dass wir eben auch Angst haben. Dass wir Angst haben vor Ablehnung, Angst haben vor ausgeschlossen zu werden. Angst haben, dem Standard und dem Norm, der Norm nicht zu genügen und aussortiert zu werden. Das geht für viele so weit zurück, dass es eigentlich eine Sache ist aus ihrer Erziehung, aus ihrem, wo sie herkommen. Ich erwarte von dir, von den Eltern her und du musst und das ist das Mindeste. Aber auch unser Zeitgeist ist so ausgerichtet, dass man irgendwie funktionieren muss, mitmachen muss. Und man hat Angst, an die eigentlichen Fassadenteile ranzugehen, die eigentlich ausgewechselt werden müssten. Und dann aus dieser Angst, oder vielleicht hat man auch erlebt, dass man sich mal irgendwo geöffnet hat, mal irgendwo gesagt, hey, das ist dort bei mir, dort, da sind, an dieser Stelle sind bei mir die Fenster kaputt und man hat was geerntet, wo man sagt, ne, da, wenn die Leute schon in der Gemeinde so reden und so eine harte Antwort kommt, kein Ton mehr. Und es könnte diese Angst oder diese Sachen sein, die uns zu diesem Spielchen, würde ich mal sagen, verführen. Und ich glaube, Gemeinde soll anders sein. Ich weiß, das ist hier ein riesengroßer Arbeitsberg sozusagen. Und das ist nicht einfach und das braucht Zeit und möglicherweise Jahre. Aber ich eifere dafür und ich bin überzeugt, Gemeinde muss anders sein. Wenn wir in der Gemeinde das gleiche Spiel spielen, wie es überall ist, Smiley Face, gute Mini, wie geht's dir? Ja, ja, ganz gut, ja, danke der Nachfrage. Das haben die Leute überall. Und wenn sie dann in die Gemeinde kommen und finden das auch wieder, dann sagen sie, warum soll ich denn hergehen? Das ist überall dasselbe, das kann ich mir schenken. Kannst du knicken. Und Gott möchte jeden von uns berühren, heilen und möchte dann in der Summe aller das halt wiederherstellen, dass das nicht sein muss, dass wir mit einer Fassade arbeiten. Ja, manchmal ist es auch eine ziemliche Bastion von innerer Unabhängigkeit. Das kann auch so eine Sache sein, warum ich mit Fassade arbeite. Weil ich eigentlich innerlich unabhängig bin und ich will und werde mir nichts vorschreiben lassen. Und ich habe da manchmal, weil ich ja zu Hause auch mit Leuten auch seelsorgerlich arbeite und da so, das so mein Hauptarbeitsgebiet ist, interessanterweise bin ich mit solchen Leuten manchmal ein bisschen rückwärts gegangen. Warum ist denn das so mit deiner inneren Unabhängigkeit, dass du dir nichts sagen lassen willst? Und interessanterweise bin ich manchmal so weit zurückgekommen, inmitten der Gemeinde, dass ich den Leuten die Frage gestellt habe, sag mal, bist du wirklich von Neuem geboren? Hast du wirklich mal deinen Egoismus, dein seelisches Eigenleben bei Gott abgegeben und hast gesagt, du bist jetzt der Bestimmer und nicht mehr ich? Und da war ich erschrocken, dass Leute zwar seit 10 Jahren, 15 Jahren mit dem Herrn gehen, aber davon, dass in der Bibel steht, wer sein seelisches Eigenleben erhalten will, wird es am Ende verlieren. Und wer sein seelisches Eigenleben verliert, um Jesu willen, der wird es gewinnen. Und wichtig ist es mir, oder dann mit solchen Leuten zu sagen, hey, du, das brauchst du nicht. Es ist immer so eine Sache, ah, da kommt dann jemand und sagt, da will man dann bloß sagen, wie schlecht ich bin. Und da geht der innere Rückzug schon wieder los. Aber eigentlich müssen wir in der Gemeinde ein Niveau haben und eine Art und Weise haben, wo wir sagen, du brauchst dich nicht verstecken, du kannst tatsächlich gesund werden. Du kannst tatsächlich heil werden und wir lieben dich und Gott liebt dich. Erstmal mit deinen Fehlern, er nimmt dich erstmal an, wie du bist. Und dann kommt er und geht mit dir die nächsten Schritte. Ich war mal zu diesem Thema Fassade und etwas anderes vor mir hertragen, was eigentlich wirklich die Wahrheit ist, war ich mal erstaunt, als ich in einem Buch was las, als sich auch jemand mit dem ganzen Thema Wahrheit und Lüge beschäftigt hat. Und der zitierte aus einem englischen Lexikon eine wörtliche Übersetzung von Lüge. Und wir wissen ja alle, dass wir haben die 10 Gebote und wir wollen ja nicht lügen. Also lügen nicht, ne? Wir stehlen nicht, wir lügen nicht und so. Und also die großen Dinger, die sind schon mal draußen. Und als ich diese Definition las, war ich ein bisschen erschrocken oder mir ging eine Lampe auf, welchen Zusammenhang das hat mit diesen Fassade vor sich hertragen, nicht wirklich an mich ranlassen. Und die Definition von Lüge lautet in diesem Lexikon so: Lüge ist alles, was gesagt oder getan wird, in der Absicht, dich zu einer anderen Schlussfolgerung zu bringen als der nackten Wahrheit. Also ich habe einen Bruder, eine Schwester mir gegenüber und ich sage etwas, was den unweigerlich zu einem anderen Schluss bringen muss, wie die nackte Wahrheit. Wie geht denn dir's? Ganz gut. Okay, schön, freut mich für dich. Also mir geht's nicht so gut, ich habe ein bisschen zu tun, weil ich habe vom Amt wieder einen schlechten Brief gekriegt, aber wenn dir's gut geht. Lüge ist alles das, was gesagt oder getan wird in der Absicht, dem anderen einen anderen Eindruck zu vermitteln wie die nackte Wahrheit. Und dann dachte ich, ouch, da gibt es ja schon ein paar Gebiete, wo ich Buße tun muss oder vielleicht der ein oder andere unter uns. Wie schnell sind wir dabei, dem anderen einen anderen Eindruck zu vermitteln. Ja, ich bin also, meine Zeiten mit dem Herrn sind ganz, also, ja, aus dem Buch, das habe ich aus dem Wort, ja, also aus dem Wort, ganz nah am Wort und da ist, und wenn du nochmal nachfragst, ne, das mache ich manchmal bei Leuten, mit denen ich da sag mal, deine stille Zeit und deine Zeiten mit dem Herrn, mit dem Wort und was liest denn du? Ja, die Lösung auf dem Klo. Das ist dann die Zeiten mit dem Herrn. Das wurde aber dargestellt, als wenn, da fühle ich mich dann schon schlecht. Sag ich, oh, wenn ich nur so viel Zeit mit dem Herrn verbringen könnte. Leicht überzogen, aber das sind solche Sachen, wo, was auch noch eine Geschichte ist mit dieser Fassade. Ich kann manche verstehen, die ein bisschen aus Angst und aus Vorsicht und aus verschiedenen Dingen da Mühe haben, da an sich ranzulassen. Was aber das ist, warum ich das sage, ist, mit einer Fassade blockierst du deinen Heilungsprozess. Das ist eigentlich der Kern, warum das wichtig ist, das anzusprechen. Mit einer Fassade blockierst du deinen Heilungsprozess. Und wenn das mehr, wenn das weniger deine Verletzungen sind, warum du Fassade, sondern mehr dein Stolz ist, warum du eine Fassade vor dir herträgst, dann blockierst du auch diese Herstellung, dass Gott dich auf dem Gebiet herstellen willst, mit dieser Fassade. Mit einer Fassade blockiere ich meine Wiederherstellung und meine Entwicklung, meine Vorwärtsentwicklung auch. Je nachdem, wo das bei dir liegt. Deswegen sagt die Bibel im 1. Johannes 1, Vers 7, was eigentlich die eigentliche Kern von Gemeinschaft ist. Das ist nämlich, dass wir im Licht wandeln, offen und miteinander umgehen. Ich wiederhole das nochmal, vorangestellt, wir bemühen uns eben dieses Vertrauen. Ne, dazu, deswegen habe ich erst diesen Philipper-Vers gebracht. Ne? Nicht wahr ist es bei euch so? Herzliches Erbarmen, Liebe, Ermutigung. Auf Basis dieser Geschichte können Fassaden fallen. Nicht auf der Basis, dass man sagt, also hier in dieser Gemeinde, wer hier ist, der macht bitte schön keinen Fehler. Auf dieser Basis, auf diesem Druck fällt keine Fassade. Da gehen die Leute und die haben auch noch recht, wenn sie gehen. Das ist, auf dieser Basis sollen wir, möchte das das Wort Gottes, so möchte das der Herr im Licht wandeln. Offen sein, sagen, hier brauche ich mal deine Hilfe. Und wer im Licht ist, so, wenn wir im Licht sind, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu Christi reinigt uns von aller Sünde. 1. Johannes 1, Vers 7. Es ist ein Kernvers gewesen am Anfang, wo wir auch über das Thema Jüngerschaft nachgedacht haben und alles. Das im Licht leben. Wir bauen in der Gemeinde eine gottgewollte und von Gott gegebene Atmosphäre von Vertrauen und von Erbarmen und von Gnade auf, so wie Gott selbst ist, so wie er ist. Das sollen wir auch werden. Und wenn das ist, dann können auch diese für meine Begriffe echt gefährlichen Fassaden fallen. Fassaden sind wirklich was äußerst Hartnäckiges und eine wirkliche richtige Blockade. Und du fragst dich, warum kommst du an die Leute nicht ran und alles. Und das bin ich überzeugt, dass Gott am Arbeiten ist in dieser Zeit, dass sowas fallen soll. Ohne, dass wir uns die nächste Verletzung einhandeln, sondern weil wirklich eine Heilung und eine Wiederherstellung, wie Gott das möchte. Ja. Und zum Abschluss möchte ich noch auf eine Sache hinweisen, um vielleicht den Kreis am Ende wieder zu schließen, weil ich hatte ja damit begonnen, diese Gemeinschaft, die Gott möchte, die ist so stark, dass sogar die Mächte des Totenreiches die Gemeinde und diese Art Gemeinschaft nicht überwinden werden. Und ich möchte das abschließen auch noch mit einem ganz positiven Aussicht, der auch eingebettet ist in Gemeinschaft, wo wir das auch selbst erleben und auch so auf diese Art und Weise auch Gemeinde bauen. Weil Gemeinschaft ist im gewissen Sinne auch ein Instrument, was Gott benutzt. Und zum einen ist es ein Instrument, wie ich das vor uns gesagt habe, wir bauen an diesem Bergungsort, an dieser Arche, um zerstörte und geknechtete Menschen aufnehmen zu können und einen Weg zur Befreiung und zur Heilung zeigen zu können. Das ist das eine Instrument, dass die Gemeinde ein Zuhause ist, um in Befreiung zu kommen. Und das andere ist, in Gemeinschaft kommen Gottes Absichten zur Geburt. In einer funktionierenden und eine Gemeinschaft, die an Gott nahe dran kommen, seine Absichten zur Geburt. Und das ist wieder der Ausblick für das, dass wir, es gibt immer so beides in der Gemeinde, was wir beides gesund finden. Das ist dieser Fokus nach innen, diese innere Heilung, dass die Menschen, die dazugehören, geheilt und gesund und stabil werden. Und es gibt auch diesen Fokus nach außen, dass aus einer stabilen Gemeinde, aus einer starken Gemeinde heraus, können starke Dienste ausgesendet werden. Können starke Sachen passieren, hinein in diese Geschichten, wo wir gesagt haben, wir wollen gern, dass uns mit Gott eins machen in dieser Aussage, dass wir wollen, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und so weiter. Das funktioniert letztendlich nur aus einer starken Gemeinschaft heraus. Und wie das gehen soll und wie das hier an diesem Ort gehen soll, und das wird bestimmt anders sein, wie es bei uns zu Hause geht, das muss zur Geburt kommen. Das muss geistlich zur Geburt kommen und das kommt in Gemeinschaft zur Geburt. Eine ganz große Fehlgeschichte oder eine falsche Sache ist, fast sogar gemein ist es. Ja, wir haben ja 3 Älteste jetzt, habt ihr jetzt. Und die müssen mal gucken, wo es hingeht mit der Gemeinde. Ich denke, dass das nicht sicherlich, wir als Älteste haben das auf dem Schirm. Und wollen wissen, wo es mit der Gemeinde hingeht. Aber was eigentlich die Absichten Gottes sind mit euch, muss gemeinsam in eurer Gemeinschaft zur Geburt kommen. Es ist sogar, denke ich, ein bisschen gemein, dass auf 2-3 Schultern und in manchen Gemeinden auf eine Schulter gelegt wird, dort wo es noch ganz verquer geht mit der Leiterschaft, das macht alles der Herr Pastor. Und der muss dann wissen, dass alles richtig ist, dass alles richtig gepredigt wird, dass alles richtig angewiesen wird, dass alles richtig in die Mission und das und das und das und wie es mit dem Geld umgegangen wird oder was alles passiert. Solche Dinge kommen in Gemeinschaft zur Geburt. Die Hauptaufgabe von den Ältesten ist eigentlich zu wachen, dass alle, die euch anvertraut sind, die dazugehören, nah am Herrn bleiben. Und wenn ihr alle nah am Herrn bleibt, dann habt ihr diese Gemeinschaft und dann wird aus dieser Gemeinschaft heraus das geboren, was Gott möchte. Und die Bibel weist uns manchmal darauf hin und das können wir daran ablesen. Da gibt es eine Bibelstelle, wo es heißt, wollt ihr denn im Fleisch vollenden, was im Geist geboren ist? Das heißt also, an dieser Stelle können wir ablesen, Dinge müssen aus dem Geist geboren werden. Und sollen dann eben auch nicht mit Menschenkraft weitergemacht werden, sondern sollen aus dem Geist, was aus dem Geist geboren ist, soll geistlich lebendig sein oder geistlich halt zum Abschluss kommen. Kann ja immer sein, dass eine Aufgabe zu Ende ist. Das kann auch aus dem Geist erkannt werden. Das heißt, wir haben jetzt hier 3-4 Jahre in diese Richtung gedient, haben als Gemeinde uns hier ausgestreckt, haben was bewirkt und jetzt ist diese Zeit zu Ende. Das kann ja auch sein. Also wir brauchen Gemeinschaft. Nicht nur allein dafür, damit wir zur Heilung und Wiederherstellung kommen, damit unsere Fassaden fallen können, damit wir endlich die Personen sein können, die Gott von uns will und dass man dieses mühselige Theaterspielen auch aufhört und dieses Mitschleppen von alten Verletzungen. Wir brauchen Gemeinschaft auch, damit die Absichten, die Ideen Gottes, der Wille Gottes zur Geburt kommt. Der Umkehrschluss ist, wo es keine Gemeinschaft gibt, wird es auch keine geistliche Geburt kommen. Das heißt, wenn das eine Pseudo-Gemeinschaft ist, die zum Liederanhören hierher kommt, in so einer Gemeinschaft kommt nichts Geistliches zur Geburt. Zur Geburt kommt etwas in einer Gemeinschaft, wo wir sagen, wir gehören zusammen. Wir haben dasselbe Ziel. Wir wollen doch hier Gemeinde bauen, damit wir Menschen retten. Wir wollen hier Gemeinde bauen, damit verlorene, zerstörte Menschen eine Antwort bekommen, mit Familien wiederhergestellt werden, mit vielleicht Kindern, die in zerstörten Familien aufgewachsen sind, so heil werden, dass sie vielleicht, und oder nicht nur vielleicht, dass sie wieder in der Lage sind, selber Familien zu gründen, die dann nicht in Zerstörung hineindriften. Alle solche Geschichten, das ist ja alles mit Gemeinde, dass die Menschen wissen, und das alles funktioniert nur, wenn ich den Herrn kenne. Und das muss in der Gemeinschaft zur Geburt kommen. Und deswegen ist es uns so wichtig, dass die Gemeinde und die Gemeinschaft was Echtes ist. Es hat keinen Zweck, dass ihr euch versammelt um der Versammlung willen. Sondern ihr müsst euch versammeln, weil ihr ein gemeinsames Ziel habt. Und das verfolgt. Und da gibt es Dinge, wo ihr als Gemeinde in Summe angreift und hier in Gemeinschaft vor Gott im Lobpreis oder im Gebet die Schlachten schlagt, die Gott für euch haben will. Und es gibt dieses, wo ihr im Wohnzimmer zusammensitzt mit 2, 3 Ehepaaren und wo ihr sagt, hier ist mal Zeit zum Reden, hier kann einer mal was auf den Tisch legen, hier können wir mal nur für einen beten, dem die Hände auflegen. Oder nicht nur Heilung, vielleicht auch die Sache, dass einer sagt, ich weiß nicht, wo meine Berufung ist oder ich habe die Idee, würdet ihr das bestätigen? Sollte ich mich ausstrecken, dort in diese Berufung rein zu wachsen und wo andere sagen, wenn ich dich sehe, wie du mit Kindern umgehst, ich glaube, das ist richtig, das ist deine Berufung. Oder wie du musikalisch bist, wie du hier schon seit Jahren im Hauskreis Gitarre spielst, vielleicht ist das was für dich, dass da mal mehr kommt. Oder wo andere lehren und das Wort auslegen und sagen, hey du, könnte es sein, dass du eine Salbung und eine Begabung hast zum Lehren und zum Predigen. In dieser Gemeinschaft kommt das zur Geburt. Und wenn du nirgendwo bist, kann dir niemand helfen. Und wenn du nirgendwo bist, du kannst irgendwo sein, Woche für Woche im Wohnzimmer und bist trotzdem nirgendwo. Das meine ich damit, auch mit der Fassade. Du kannst Woche für Woche, Freitag für Freitag und Sonntag für Sonntag hier ganz lieb da sein und trotzdem spricht dich keiner drauf an und sagt, also wenn ich dich reden höre, du müsstest eigentlich ein Mikrofon in der Hand kriegen und müsstest vor einer ganzen Menge predigen. Wenn du dich zurückhältst, deine Fassade, es bricht nie auf und damit kommt das Geistliche nicht zur Geburt. Und deswegen ist es so wichtig, dass die Bibel uns auffordert, Gott wirbt darum, Apostelgeschichte 2, Vers 42, dass sie beständig in der Lehre der Apostel blieben und in der Gemeinschaft. Da kommt es mir jetzt nicht mal auf die 4 Dinge, die ich vorhin schon mal genannt hatte, Apostelgeschichte 2, 42, da kommt man es nochmal in diesem Vers auf das Wort beständig. Beständig in der Gemeinschaft bleiben. Eine andere Stelle, auch aus der Apostelgeschichte, jeden Tag waren sie beständig und einmütig. Apostelgeschichte 2, 46 und 47. Beständig und einmütig. Das ist das, was Gott möchte. Aufeinander Acht geben, so eine Stelle, die mir auch so sehr gefällt, was auch unsere Gemeinschaft, auch unsere Versammlungen betrifft. Hebräer 10, 24 und 25, da redet es davon, dass wir aufeinander Acht haben sollen und unsere Versammlungen nicht versäumen. Es geht nicht um die Versammlung, dass du sagst, erscheinen ist Pflicht, sondern du musst mit dem Herz erscheinen. Das ist der springende Punkt. Der springende Punkt in der Versammlung, das sollst du nicht versäumen. Am wenigsten ist das, dass du am Sonntag oder am Freitag mal nicht da bist, weil du Mittagsschicht hast oder so, dann hast du halt Mittagsschicht. Aber du kannst theoretisch eigentlich mit dem Herz anwesend sein und das nicht versäumen. Wo geht der geistliche Mainstream hin in meinem Hauskreis, in meiner Gemeinde? Und ich versäume das nicht, weil ich anwesend bin vom Herz. Und das, wie gesagt, das geht alles, das ist wie ein Zahnrad, das geht ineinander. Ohne meine private Verhältnis, mein persönliches Verhältnis zum Herrn wird das nichts. Und ohne das mit der Gemeinschaft wird das auch nicht. Und deswegen wirbt Gott, ringt Gott darum, sagt, kommt, bleibt beständig, einmütig und achtet darauf, dass er die Versammlung nicht versäumt. Kommt zusammen und das wird euch ermutigen und das wird geistliche Dinge zur Geburt bringen. Das ist wichtig. Und dann möchte ich abschließen mit Vers aus 1. Johannes 5, Vers 4. Eine geniale Aussicht. Wenn ihr es schafft und erlebt, dass geistliche Dinge zur Geburt kommen, die Aufgabe für jeden Einzelnen und für euch als ganze Gemeinde zur Geburt kommen, als Gottes Wille, steht im 1. Johannes 5, Vers 4, denn alles, was aus Gott geboren wird, überwindet die Welt. Es ist nämlich, ich würde fast mal den Bibelvers uminterpretieren, alles, was aus dem Fleisch geboren wird, ist zum Scheitern verurteilt und alles, was aus Gott geboren wird, überwindet die Welt. Und das ist das, was wir euch wünschen, wo wir brennen, was wir auch für uns wollen und wo wir sagen, das ist das. Die Gemeinschaft ist nicht, damit ihr gutes Vorzeigegemeinde seid und damit euch keiner einen Vorwurf machen kann, sondern damit persönliche Heilung, Wiederherstellung kommen kann und mit die Absichten Gottes zur Geburt kommen können, weil sie nur in der Gemeinschaft zur Geburt kommen und deswegen diese ganzen Geschichten, Gemeinschaft nicht versäumen, den Mut zu haben, ich lasse meine Fassade fallen und wir haben ein gemeinsames Ziel. Amen. Ich glaube, dass wir zum einen die Zeit noch haben und zum anderen, dass es gut wäre, wenn wir Gott da noch eine Antwort drauf geben. Wir können das, was ich heute gelehrt habe, das ist natürlich ein Programm über Monate und Jahre. Und wir können jetzt nicht mit einem Gebet sagen, Herr, jetzt mach alles gut und hier ist meine Fassade und hier ist das und jetzt zeig mir mal schnell, was heute zur Geburt kommt. Das wird so nicht funktionieren. Das ist einfach ein Prozess, auf den wir uns einlassen müssen. Aber mit was ich gerne starten möchte und euch herausfordern und einladen möchte, wollt ihr euch auf diesen Prozess einlassen? Wollt ihr sagen, das ist mein erklärtes Ziel für Gott und mit den Leuten, die rechts und links jetzt neben mir sind und die Gott noch dazufügen wird? Das ist diese Entscheidung. Und haltet ihr euch auch, traut ihr auch Gott das zu, dass Gott das mit euch schaffen kann? Achtet mal nicht so sehr darauf, ob ihr das schaffen könnt und ob ihr euch das zutraut, dass er am Ziel ankommt. Gott kann das. Gott kann jeden wiederherstellen. Gott weiß, was er zur Geburt bringen will und er weiß auch, dass die Aufgabe, die er für euch hat, die ihr entweder bestätigt, worin ihr schon seid oder die noch hinzukommen, dass die euch nicht überfordern, dass da keiner mit Burnout endet und dass da keiner unter die Räder kommt. Traut das Gott zu. Aber was sein muss, ihr müsst das entscheiden. Ihr müsst hier sagen, ich, dieses Ziel, wir bauen hier Gemeinde und wir entscheiden uns für diese Offenheit, die Gott in biblischer Gemeinschaft haben möchte, damit seine Dinge zur Geburt kommen. Und wer das möchte, lade ich euch ein, dass ihr aufsteht und das dokumentiert vor Gott. Das geht nicht um mich und wir fahren doch wieder heim, wenn unser Bus wieder ganz ist. Es hat was mit dir und Gott zu tun. Du musst Gott eine Antwort geben. Ich stehe dir zur Verfügung. Gott sieht das. Und das ist auch für die Ältesten nicht der entsprechende, der wichtigste Punkt, wer hier aufsteht. Wichtig ist, dass Gott dich sieht. Und dass du dich festlegst vor Gott. Ich gehöre zu denen, die hier ein Ziel haben, die sich öffnen wollen, die in dieser Gemeinschaft leben wollen. Und es wird das zur Geburt kommen, was Gott will. Und wer das möchte, der kann gerne aufstehen, machen wir das so und ich würde beten und dann ist ein Stück, der Raum ist nicht allzu groß, wir sind nicht allzu viele. Ich lasse dann einfach ein Stück Luft, dass Leute, die sagen, Herr, hier bin ich, ich will das. Betet das, was euch auf dem Herzen ist und wenn ich dann so mitbekomme, dass so das gut ist, würde ich das dann beenden. Ist das okay so, Markus? Jo. Vater, ich danke dir von Herzen, dass du Gemeinschaft gegeben hast, weil du selbst der Erfinder von Gemeinschaft bist. Und ich bete, dass hier die Gemeinde in Gummeringen, dass hier dein Teil der Herde da tiefer hineinkommt und da einen Schritt weiterkommt und sagt, ja, das ist mein Ding. Ich stehe hier nicht, weil ich zufällig hier bin und nichts anderes gefunden habe, sondern ich stehe hier, weil ich hier meinen Platz gefunden habe und da wachsen will, weil ich hier mich verwenden lassen will und weil ich möchte, dass deine Sachen hier zur Geburt kommen, inmitten der Gemeinschaft. Ja, ich danke dir, dass du uns das anbietest und das möchtest, dass wir heute uns entscheiden, dass wir das Vertrauen haben zu dir und untereinander, dass Fassaden fallen können, dass diese Spielchen aufhören, wo wir anderen einen anderen Eindruck vermitteln als die nackte Wahrheit. Und all diese Dinge, wo die Verletzungen so tief sitzen, was vielleicht noch ein Stück dauert, bis das ganz geheilt ist. Aber heute stehen wir hier, um dir zu sagen, Herr, hier bin ich. Ich will diesen Weg mitgehen, so sehe ich das. Und ich will hier ja, jemand sein, der anderen auch hilft, der für andere auch da ist und der das natürlich auch genießen kann, geholfen zu bekommen. Ich danke dir, Heiliger Geist, und ich bitte dich, dass du uns bewegst, dass du durch die Reihen gehst und dass du dieses gute Werk, was du begonnen hast, dass du das zum Ausdruck bringst durch unsere Gebete, dass wir das hinbringen, dass das wie ein Wohlgeruch vor dir aufsteht, unsere Entscheidungen, unsere Erklärung, ich habe das Ziel, dir zu folgen, hier eine, dass diese Gemeinde eine Arche ist, wo Menschen in Not sich vorm Ertrinken retten können. Ich bete, dass du hilfst, Heiliger Geist, dass du Worte gibst und dass das deiner Gemeinde hier hilft, dass es jeden, der heute hier ist, beflügelt und ermutigt, sagt, ja, das geht weiter, das ist richtig gut. Mit dir, Herr, werden wir über Mauern springen.